Guten Morgen. Willkommen in der kleinen Predigtreihe zum Thema Vergebung. Unser Gott ist am Wirken, stimmt's? Das haben wir gerade wirklich echt deutlich erlebt. Er möchte uns heilen und er möchte uns freisetzen. Und er möchte Frieden und Freude in unser Herz fließen lassen. Die ganze Fülle des Lebens und des Segens über uns ausschütten. So ist er einfach, das ist seine Natur. Er, der Vater des Lichts, möchte durch dich, durch uns persönlich wirken, aber auch durch uns als Gemeinde, damit sein Reich ausgebreitet wird, hier überall in der Gegend, sichtbar und merkbar. Gottes Reich ist nicht so still und heimlich. Eigentlich, wenn man Gottes Reich richtig Raum gibt, dann ist das hat Kraft. Das ist wirklich sichtbar und merkbar. Überall, wo Jesus war, war etwas los. Aber manchmal kann er nicht so gut wirken. Manchmal ist er behindert oder, nein, also nicht in dem Sinne behindert, es hindert ihn etwas, Dinge zu tun, die er möchte. Zum Beispiel kann das unser Unglaube sein. Letztes Mal im Gottesdienst hatte ich so ein klares Bild. Der Glaube wollte wie so eine Pflanze aus der Erde hervorkommen, aber die Sorgen und die Ängste bedeckten das. Andrea, du hattest nachher auch das Bild, deswegen musste ich nichts mehr sagen. Es war einfach eine totale Bestätigung. Das ist das, was Gottes Fluss manchmal behindert. Es können Sünden sein, die nicht ans Licht gebracht werden, die wir versuchen zu verstecken. Manchmal kann das auch Unvergebenheit sein oder Bitterkeit. Die Bibel sagt dazu Bitterkeit. Wenn wir bitter im Herzen sind, dann ist da so ein Kloß, dass Gott nicht wirken kann, so wie er möchte. Ganz kurz zum Wort verstehen, vergeben. Vergeben, in dem Wort steht ja schon das Wort oder die Worte geben, vergeben oder die Gabe. Das ist ein Geschenk. Also Gabe ist ein Geschenk. Ich kann mir das nicht verdienen. Das ist ein Geschenk. Und ich gebe etwas frei und ich lasse etwas los. Ich lasse Menschen los und ich lasse die Tat los. Menschen, die mich verletzt haben, mir wehgetan haben, die lasse ich los und das, was die gemacht haben. Wenn wir das griechische Wort, was in der Bibel benutzt wird, ich kann das nicht so gut aussprechen, aber wenn man das ins Deutsche übersetzt, heißt es fortgehen lassen. Und zwar, ich lasse einen Schuldner gehen, ohne dass er mir die Schulden bezahlt. Ich lasse ihn frei. Und Jesus erzählte dieses Beispiel in Lukas 11,4. Da gab es einen Mann, der traf einen anderen, der ihm etwas schuldete und er hat gesagt, oh, es tut mir so leid, ich kann dir das Geld nicht zurückgeben. Und er sagt, okay, dann ist das in Ordnung. Du musst mir das nicht mehr zurückgeben. Wir kennen alle die Geschichte. Das ist das Vergeben. Verzeihen, in dem Wort verzeihen ist das Wort verzichten drin. Ich verzichte auf Rache. Ich verzichte auf Vergeltung, ich verzichte auf Strafe, ich lasse los. Wenn das natürlich eine Straftat ist, dann kann ich das nicht machen. Also auch wir Christen sollten nicht schlimme Dinge unter den Teppich kehren, das geht nicht. Also wenn es wirklich eine Straftat ist, dann muss die ans Licht. Aber unser Ding ist es trotz allem zu vergeben und loszulassen und auf Strafe zu verzichten von unserer Seite her und es einfach Gott zu überlassen. Oder den Behörden, wenn es sein muss. Ne? Aber von unserer Seite her ist es wichtig, dass wir lernen, nach und nach, also manchmal ist es nicht so einfach, loszulassen, zu sagen, okay, egal was da passiert ist, Gott, ich gebe es dir ab. Das, was dieser Mensch mir schuldet eigentlich, er ist frei. Versöhnung. Versöhnung ist, wenn beide beteiligt sind. Also die ersten zwei Sachen, vergeben und verzeihen, kann ich alleine machen. Ich kann demjenigen vergeben. Er muss mich noch nicht mal um Entschuldigung bitten. Das muss er nicht. Das ist ja seine Sache. Stimmt's? Aber ich von meiner Seite kann vergeben. Das kann einseitig sein. Ich kann verzeihen. Das schaffe ich, weil Jesus in mir lebt. Versöhnung ist, wenn beide aufeinander zugehen, wenn man sich wieder in die Augen schaut, wenn man zwei Worte miteinander reden kann oder, wenn es gut läuft, sogar miteinander wieder gehen kann. Bestimmt bei Ehepartnern kann das sein, wenn der eine dem anderen wirklich, wirklich wehgetan hat und man sagt, okay, ich kann jetzt nicht mit dir gemeinsam weitergehen, aber nach einer Zeit kann das vielleicht wieder möglich sein. Paulus hat sich auch mal von einem Mitarbeiter getrennt, weil es einfach, das war zu, die hatten, glaube ich, einfach eine unterschiedliche Sicht, aber trotz allem waren die in Gott eins oder im Geist eins. Jeder hatte seinen Dienst, jeder hat Gott gedient, aber nicht mehr Schulter an Schulter, sondern einfach vielleicht mit 2 Meter Abstand. So wie Martin habe auch ich zu dem Thema recherchiert. Ich liebe das Wort Gottes. Also es ist das Beste, was es gibt. Es ist wahr, es ist so real, es ist so nah am Leben, es ist so praktisch und ich wünschte mir, alle Menschen würden das leben und danach leben. Es lesen und danach leben. Weil es einfach so viel Gesundheit bringt. Wir haben das letztes Mal von Martin gehört, wenn wir singen, werden wir gesund. Wenn wir mehr singen, werden wir gesund. Und ob ihr das glaubt oder nicht, aber genauso ist es mit Vergebung. Das ist unfassbar. Und die Wissenschaft bestätigt das einfach nur, das, was Gott vor Tausenden von Jahren gesagt hat, das finde ich so cool. Weißt du, vor Tausenden von Jahren ist es so klar und es hat heute noch genauso Kraft. Und die Wissenschaft mit ihren neuen Erkenntnissen und Techniken und Studien bestätigen das einfach nur. Und manche brauchen das, manche nicht. Vergebung ist heilend. Sie steigert das Wohlbefinden. Also wenn du dich schlecht fühlst, hinterfrag dich mal. Sie kann Schmerzen lindern. Also man hat echt Studien gemacht mit Schmerzpatienten. Die leichter vergeben konnten, haben sich schneller besser gefühlt. Ein Verlauf einer schweren Krankheit wurde schneller besser. Also wenn jemand wirklich schlimme Krankheiten wie Krebs, was auch immer hat, wenn derjenige vergeben konnte, konnte er schneller heilen. Oder es wurde zumindest besser. Menschen, die nicht sterben können, da hat man auch mal gefragt, gibt es jemanden, dem du nicht vergeben kannst? Und ganz oft war das so, dass es jemanden gab, den man nicht vergeben konnte. Manche Dinge hat man vielleicht vergessen oder wirklich in den Hinterkopf gedrängt und dann kam es raus und dann konnte derjenige nicht sterben, weil diese Sache einfach so stark da war, präsent war und diejenigen konnten einfach nicht loslassen. Und als dann dieser Schritt der Vergebung geschehen ist, fiel es denjenigen einfacher zu gehen. Man hat auch bessere und schnellere Erfolge bei den Paartherapien festgestellt, wenn diejenigen bereit waren zu vergeben, wirklich zu vergeben. In einem Artikel von Dr. Brodbeck, das ist ein Internist und Psychotherapeut, habe ich gelesen, nicht zu vergeben bedeutet ärgerlich, wütend, verletzt zu bleiben. Nicht zu werden, das kann jedem passieren, stimmt's? Jeder von uns wird mal verletzt oder wie auch immer. Aber zu bleiben, dies setzt unseren Körper anhaltend einem erhöhten Stressspiegel aus. Die Folgen davon können sein, erhöhter Blutdruck, Verspannungen, erhöhtes Risiko für seelische Erkrankungen, Depression, Angst und Panikattacken, also solche Sachen. Verschiedene Körpersysteme wie Nerven, Hormone und Immunsystem werden negativ beeinflusst. Also wenn du diese Sachen bei dir feststellst, muss es nicht sein, es kann sein. Und zu vergeben bedeutet, gesund zu werden. Ganz oft haben diese seelischen Prozesse so stark auf unseren Körper, diese Beeinflussung auf unseren Körper. Ich habe in der Psychiatrie so oft Menschen gesehen, die wirklich gebeugt waren von der Last. Die Muskulatur war so verspannt, weil die sich so in sich gekehrt haben und diese Bitterkeit so stark auch ihren Körper, nicht nur ihre Seele, sondern auch ihren Körper wirklich zusammengebunden hat. Und das tat mir so leid. Und viele haben echt heftige Sachen erlebt. Also es ist jetzt nicht so, oh, meine Freundin hat mich angelogen. Damit kann man vielleicht noch fertig werden, aber das waren schon schlimme, schlimme Sachen wie Missbrauch oder Mord in der Familie. Und da zu vergeben ist nicht so einfach und es braucht Zeit. Und diesem Thema möchten wir uns widmen. Wie schafft man das? Als wir zusammen saßen, zu dritt und haben so ein bisschen die Predigtreihe aufgeteilt, überlegt, wie wir das machen, da haben wir alle drei festgestellt, jemanden so richtig von Herzen, aus tiefstem, tiefstem Herzen zu vergeben, kann man nur, wenn man die Vergebung Gottes selber erlebt hat. So ganz tief mit allem, was dazu gehört. Dieses, ich gebe frei, ich verzichte auf mein Recht und auf Strafe. Ich möchte mich sogar versöhnen, obwohl vielleicht ganz furchtbare Dinge passiert sind. Kannst du aus tiefstem Herzen nur, wenn du die Vergebung Gottes erlebt hast. Und Gott sei Dank haben wir einen Gott, der gerne, gerne, gerne vergibt. Micha 7, 18 bis 19. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht? Der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich wieder über uns erbarmen und immer wieder alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Das ist unser Gott. Und so erlebten die Menschen Gott im Alten Testament. Überleg mal. Mit Rinderschlachten, mit Schafe und was es immer noch gab. Die haben das erlebt. Was haben wir? Wir haben Jesus. Wir haben Jesus und ich bin so froh, dass wir das nicht machen müssen, Tiere hier zu schlachten, sondern es gab jemanden, der all das für uns gemacht hat. Ich möchte euch mitnehmen an einen Ort, der heißt Gethsemane, Garten Gethsemane, vor über 2000 Jahren und es ist ein Abend, circa 21 Uhr. Die ganze Woche war Jesus schon jede Nacht hier, um zu beten. Er liebte diesen Ort. Von diesem Garten Gethsemane konnte er die ganze Stadt Jerusalem überblicken. Er sah den Tempel, alles an Gebäuden, was da so Rang und Namen hatte. Und er war ganz oft dort, um zu beten, nachts vor allem. Aber diese Nacht war anders. In dieser Nacht hat er wirklich, wirklich Angst gehabt. Todesangst. Und er sagt zu seinen Jüngern, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bitte bleibt hier und wacht. Wacht mit mir. Und die Jünger hatten keine Ahnung. Die wussten nicht, was da passiert, weil sonst würden die nicht schlafen. Ich meine, wenn ich mit jemandem 3 Jahre ganz eng unterwegs bin, ich weiß, wann er schlafen geht, ich weiß, wann er isst oder nicht, ich kenne seine tiefsten Wünsche und Gedanken und dann sagt er, bitte bleib mit mir wach und ich schlafe dann einfach. Weißt du, die Jünger hatten das Passafest, die waren voll gegessen. Wir kennen das, jeder von uns kennt das, ne? Wenn man so richtig fett gegessen hat und der Magen hängt einem sonst wo, dann ist man einfach müde. Ne? Du kannst teilweise nicht viel machen, außer dich mal aufs Sofa zu legen. Und so ging es denen und die haben das einfach geistlich nicht gecheckt, was da abgeht. Und Jesus ging es richtig, richtig schlecht. Er hatte furchtbare Angst und er ging 3-mal beten und sein Kampf war so stark, sein innerlicher, dass in der Bibel steht, dass er Blut schwitzte. Große Tropfen vom Blut kamen wie Schweiß und das ist ja auch medizinisch belegt bei so eine Art von körperlichen, seelischen Stress gibt es, wenn die kleinen Äderchen dann in den Schweißporen platzen und dann einfach rausfließt und rausschießt. Das ist wirklich ein Kampf, ein innerlicher Stress, Todesangst. Das Schlimmste, was es gibt. Aber warum hatte Jesus diese Angst? Obwohl er wusste, dass er sterben würde und er wusste auch, welchen Tod er sterben würde, hat er Gott nicht gebeten, das Kreuz wegzunehmen oder ihn nicht von diesem Kreuz fernzuhalten, sondern er hat gesagt, in Lukas 22, 42, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch oder diesen Becher des Leidens an mir vorübergehen, doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch, also den Becher des Leidens, an mir vorübergehen. Über welchen Becher spricht Jesus dort? Wieso hatte er so viel Angst vor diesem Becher oder vor diesem Kelch? Die Antwort finden wir in Jeremia 25, 15 bis 18. Das ist ein Prophet, Jeremia, und Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Genau, ihr könnt es nachlesen, ich sage es ganz kurz. Gott sagt zu Jeremia, weißt du was, diese Völker, Israel, Juda und was da sonst noch war, die haben so viel gesündigt, dass dieser Becher, der Kelch, einfach voll ist. Der ist so voll mit den Sünden, dass ich das nicht mehr ertragen kann. Und die Folge der Sünde ist der Zorn Gottes. So war das im Alten Bund. Stimmt's? Wenn du gesündigt hast, hast du den Zorn Gottes gespürt. Und dieser Becher war so voll mit den Sünden und mit dem Zorn Gottes. Und Gott hat gesagt zu Jeremia, geh zu den Völkern und die müssen diesen Becher austrinken. Und die müssen das spüren, was denen zusteht. Das Erste, also die Sünde trennt uns von Gott. Das ist eigentlich, finde ich, das Schlimmste. Gott ist heilig, Gott ist rein, Gott ist vollkommen. Und jede Sünde, manchmal, ich weiß nicht, ihr sprecht ja auch manchmal mit Leuten und vielleicht hört ihr das auch ganz oft, dass jemand sagt, ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Ich habe keinen ermordet, ich bin meiner Frau treu geblieben. Manchmal haben wir so eine Kategorie, ne? Also das geht noch, Lügen darf ich noch, von der Arbeit was mitnehmen darf ich noch, Steuern hinterziehen darf ich noch, aber meiner Frau oder mal fremd zu gehen, zu ermorden oder so, das geht gar nicht. Also wir machen manchmal so einen Unterschied, ne? Gute und schlechte Sünden. Also bei der Zauberei ist das, bei der Magie ist das ja weiße und schwarze Magie. Weiße ist ja gut und schwarze ist schlecht, ne? Aber Leute, das können wir nicht machen. Magie ist Magie, genauso wie Sünde Sünde ist. Jede Sünde trennt mich von Gott, weil jede Sünde einen Fleck auf meinem Herzen macht, in meiner Seele. Und die Sünde hat die Eigenschaft, eine blöde Eigenschaft, die vermehrt sich wie Sau. Entschuldigung für den Ausdruck, aber du sündigst, vielleicht ist es nur eine kleine Lüge erstmal, aber da musst du die ja irgendwie aufrechterhalten. Da musst du das vielleicht nochmal machen und nochmal machen. Dazu kommt dann noch was anderes. Das Problem ist, dass es bei dem einen Kleinen nicht bleibt. Die Sünde hat, deswegen steht in der Bibel, Stachel des Todes. Wenn du einmal diesen Stachel hast, dann hast du den. Und dann geht's los. Es gibt ein cooles Buch, finde ich, von Peretti, der beschreibt das total cool. Das ist eigentlich ein Roman. Aber da war das so, dass die Menschen, die gesündigt haben, die hatten hier am Herzen, auf der Haut, ein kleines Fleckchen. Und wenn es dann nochmal passiert ist, dann wurde er ein bisschen größer. Und dann noch ein bisschen größer. Und irgendwann mal wurde daraus eine richtig eklige, eiternde Wunde. Und genauso, ich finde, das hat er so gut dargestellt, genauso ist es. Jede Sünde hat einen Fleck. Und wenn wir das nicht bereinigen, wenn wir das nicht in Ordnung bringen, dann trennt sie uns komplett von Gott, weil die vor Gott nicht bestehen kann, in dieser heiligen Atmosphäre. Das geht einfach nicht. Und wenn Gott sich abwendet, das macht er nicht aus Spaß, sondern weil er nicht anders kann, dann kommt, kommt dieser Moment, wo man verlassen ist von Gott. Wo man verspottet wird von anderen Menschen. So war das in Israel damals, als sie diesen Kelch trinken mussten. Dann kamen die Feinde, die haben die überrollt. Dann kamen die Krankheiten. Ihr kennt es alles. Die Folge der Sünde ist der Fluch. Krankheit, Tod, eben von den Feinden überrollt zu werden, verspottet. All das kam als Strafe. Und dieser Kelch ist damit gemeint. In Offenbarung 14,10 gibt es den nochmal. Und zwar ist es für die Menschen, die das Tier angebetet haben. Also am Ende der Zeiten, ich mache das jetzt ganz kurz, gibt es ein Tier, der aufsteht gegen Jesus. Und es gibt Menschen, oder es wird Menschen geben, die dieses Tier anbeten und nicht mehr Jesus. Und an diese Menschen ist es gerichtet. Und da steht's: Jeder von ihnen wird den unverdünnten Wein von Gottes furchtbaren Grimm aus seinem Zornesbecher trinken müssen. Vor den Augen der Engel und Jesus wird zuschauen. Also es ist jetzt nicht echt so, aber das ist ein Symbol, prophetisch gesehen. Wenn wir sündigen, oder die Völker damals, dann wurden quasi ihre Sünden wie in so einem Becher gesammelt, sage ich mal. Und dieser Becher, der wurde ihnen dann präsentiert zum Trinken. Und daraus folgend kam dann der Fluch mit Krankheit, Tod, Verfolgtsein, was auch immer. Und da kannst du dir vorstellen, Jesus im Garten Gethsemane, ein Mann, der noch nie gesündigt hat, ein Mann, der aus der Herrlichkeit kommt, dessen Herz völlig, völlig rein ist, heilig ist, der das alles nicht kennt, der ist dann da und dann wird ihm dieser Kelch präsentiert, voll mit den Sünden der ganzen Welt. Von Anfang an bis es die Menschen nicht mehr gibt. Und diesen Becher, der gefüllt ist mit jeder Sünde, die du dir nur vorstellen kannst, den trinkt er aus. Gefüllt mit dem Zorn Gottes, mit all den Folgen der Sünde, die hätten eigentlich die Menschen treffen sollen. Und kannst du dir diesen Kampf vorstellen? Er, der nie Sünde gespürt hat, gemacht hat, geschweige denn daran gedacht hat, er durchlebt es richtig. In der Bibel steht, er wurde selber zur Sünde. All das, er hat Blut geschmeckt, er hat Gewalt geschmeckt, er hat es gerochen. Er hatte Blut an seinen Händen kleben, weil er das wirklich körperlich durchgelebt hat. All seine Gedanken, all sein Körper, all das war da mittendrin. Er wurde zur Sünde. Gethsemane heißt Olivenpresse. Und in diesem Garten wurden meine und deine Sünden in seinen Becher ausgepresst. Und all die Folgen von der Sünde, die wir hätten eigentlich erleben müssen, dieses Getrenntsein von Gott, verflucht, voller Krankheit, voller Blut, voller Scham, voller ich weiß nicht was, hat er getragen. Zweite Korinther 5, 21. Den, der ohne Sünde, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. In diesem Augenblick, als Jesus den Vater am nötigsten hatte, war eine Kluft zwischen denen. Es ging nicht. Und der Vater, oh Mann, der tut mir so leid. Also wenn man Mutter ist, und ich denke, ihr Väter, ihr könnt es so gut verstehen, wenn das Kind leidet und du kannst da nicht hin. Aber er konnte nicht, selbst bei Jesus konnte er keine Ausnahme machen. Das ging nicht. Jesus musste da durch. Und er hat ihm einen Engel zur Seite gestellt, damit er den stärkt und bei ihm ist. Und das ist Liebe und das ist Gnade, von der wir gesungen haben. Das ging ja noch weiter, also dieser innere Kampf, wo Jesus zur Sünde wurde und bereit war, die Folgen der ganzen Sünde auf sich zu nehmen. Das war ja erst der Anfang. Das ging ja weiter. Er wurde dann ja verhaftet, gefoltert, verlacht, verspottet, bespuckt, gegeißelt. Er musste sein Kreuz tragen, bis er nicht mehr konnte, bis er zusammengebrochen ist, weil er körperlich einfach am Ende war. Und zum Schluss gekreuzigt. Der schlimmste Tod überhaupt, den es gibt. Warum? Weil er uns so sehr liebt. Unfassbar, oder? Epheser 1,7. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Wir wurden losgelassen, freigekauft. Für uns wurde bezahlt. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Danke, Jesus. Matthäus 26, 27 bis 28, das ist das, was du, Jakob, jedes Mal wahrscheinlich liest, ne? Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, der für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und hier haben wir wieder diesen Becher und diesen Kelch. Und das war ja den Israeliten nicht unbekannt. Jeden Freitag, wenn sie das Passa gefeiert haben, haben sie das Brot geteilt und den Wein getrunken. Und das ist ein prophetischer Akt auf das, was kommt. Ich glaube, viele von denen oder die wenigsten von denen wussten, was die da machen. Das war einfach eine Tradition, was die Eltern denen beigebracht haben, die Großeltern denen beigebracht haben. Die wussten, glaube ich, gar nicht, wie viel Macht und wie viel Kraft darin steckt, was sie da machen, was sie im Voraus schon prophetisch gemacht haben, getan haben. Und jetzt im neuen Bund, wir haben verstanden, was es bedeutet. Und ich glaube, trotz allem haben viele Christen das nicht begriffen. In vielen Kirchen ist es auch so eine Tradition geworden, das Abendmahl, dass man das einfach so nimmt, ohne zu verstehen, was es wirklich bedeutet, was es Jesus damals bedeutet hat, dieser Kampf, und was es für uns, was dieser Kelch für uns bewirkt hat, diese Vergebung der Sünden, einfach frei zu sein von all dem. Alles, was uns hätte treffen sollen, hat es ihn getroffen. Das ist Vergebung. Und Gott verzichtet auf die Strafe, auf den Fluch, auf all das, weil es einen gab, der ein für allemal das perfekte Opfer war. Mit seinem Blut bewirkte er die Vergebung des Vaters. Der Vater konnte uns vergeben, weil es dieses Opfer gab, besser als die Opfer der Tiere, weil die haben nur die Sünden zugedeckt. Aber Jesus Blut hat die Sünden weggenommen und sie weggeschmissen. Wir wurden reingewaschen durch das Blut von Jesus, komplett. Alles, was in uns drinne war. Und die Versöhnung mit dem Vater. Und der Vater will sich mit jedem versöhnen. Diese Versöhnung ist für alle da. Er möchte jedem in die Augen schauen, von Angesicht zu Angesicht. Sein Angebot steht. Wir müssen darauf antworten. Wie komme ich in diese Vergebung hinein? Als erstes muss ich glauben an Jesus. Ich war also in Wilhelmshaven ist es ja so, dass eher die evangelische Kirche weiter verbreitet ist und dann gab es ja viele Zeitschriften und Schriften aus der evangelischen Kirche und was uns so bedrückt hat, ist, dass es immer mehr Stimmen auch in der evangelischen Kirche gibt, die sagen, Jesus kann gar nicht der Sohn Gottes sein. Das war einfach ein guter Mensch, sehr charismatisch, sehr was auch immer, ne, ein starker religiöser Führer, aber Sohn Gottes geht nicht. Und das ist schwierig, wenn wir das nicht glauben oder wenn wir das nicht erfassen haben, dass es tatsächlich so ist, Jesus ist der Sohn Gottes. Anders geht's nicht. Es gibt keine Ahnung, also wenn ich das nicht glauben kann, ist es schwierig, an die Vergebung dranzukommen, weil dann ist es das Blut von jedem anderen Menschen, von einem Guten meinetwegen oder von einem tollen Propheten, was auch immer. Aber dieses Blut ist so einzigartig, weil das göttlich ist. Allein dieses Blut hatte die Macht, all das zu bewirken, weil es heilig ist. Er ist der Sohn Gottes. Die Vergebung und Versöhnung ist ein Angebot. Also es ist jetzt nicht so, dass es ist klar, es ist vor langer Zeit passiert und geschehen, aber es ist jetzt nicht so, dass es einfach im Raum umherschwirrt und wir atmen das automatisch ein und zack, sind wir da drin. Das ist ein Angebot, zu dem man Ja sagen muss. Nur weil ich in eine Kirche gehe oder von Vergebung Gottes gehört habe, bin ich nicht automatisch da drin. Das Angebot steht für immer, für jeden. Die Tür ist für jeden offen, aber ich muss mein Ja dazu geben. Und das ist wichtig, das passiert nicht automatisch. Ich bin nicht irgendwie, huch, ich bin dann plötzlich mittendrin. Das geht nicht. Es ist so eine bewusste Entscheidung und die ist wichtig für jeden. Die ist wichtig für Kinder, für Erwachsene, für ganz alte Leute. Jeder muss es persönlich für sich annehmen. Jesus, ich glaube daran und ich danke dir, dass du dein Blut vergossen hast. Und mein Vater hat mir vergeben, weil du das perfekte Opfer warst. Jesus, und ich nehme diese Vergebung an, weil es nur du machen konntest. 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist wichtig, dieses Bekennen. Das hatten wir letztens, ich glaube, das war eure Freundin aus Afrika da, ne? Sie sagte, Glauben und Bekennen, das gehört zusammen. Wenn ich heimlich glaube, ist es schwierig. Also Glauben und Bekennen. Jesus, ich sage dir, ich glaube an dich, ich glaube an die Vergebung der Sünden, ich bekenne das für mich laut, aber auch vor den Menschen, dass du der Sohn Gottes bist und dass du, Vater, mir vergeben hast durch Jesus. Im besten Falle Wechsel ist, ich weiß, ihr habt es alle gemacht, aber ich möchte es einfach nochmal deutlich sagen, dass wir einen Herrschaftswechsel vollziehen, und zwar aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Es ist nicht so, wenn wir die Vergebung Jesus annehmen, dass für manche ist es dann so, ach, ich lebe mein Leben, ja, da ist noch irgendwie Jesus. Jesus ist dazugekommen. Oder Jesus ist mein neues Hobby. Oder Jesus, ja, Jesus ist ja auch irgendwie noch da und die Kirche oder die Gemeinde. Sondern wenn wir diesen Herrschaftswechsel vollziehen, dann sind wir in einem neuen Reich, seinem Reich. Und in diesem Reich gibt es einen König. Und es ist so, dass wir diesem König unterstehen. Ich habe das schon oft gesagt, wir leben dann nicht in einer Demokratie, wo jeder entscheiden darf, was passiert und die Mehrheit gewinnt. Wir leben in einem Königreich und wir haben einen König. Und das muss uns bewusst sein, dass Jesus alles ist. Dass Jesus alles ist. Und praktisch, was noch hilft, lies dir die Bibelstellen immer wieder durch. Über die Vergebung der Sünden, über das, was am Kreuz passiert ist, also Paulus, ich bin extra die Briefe von Paulus nochmal durchgegangen und am Anfang schreibt er das fast überall. Uns wurde vergeben, wir gehören zu seiner Familie. Und du kannst bei Römer anfangen, Korinther und so weiter. Ganz am Anfang, nimm dir diese Verse, wo steht, uns wurde vergeben und Jesus hat bezahlt und er hat es getragen und sag dir das immer wieder laut durch. Also manchmal haben Menschen wirklich Probleme mit Vergebung, weil die es vielleicht in der Familie nie erlebt haben oder in ihrem Umkreis, dass Menschen in Vergebung miteinander gelebt haben. Und dann fällt es schwer, auch die Vergebung von Jesus anzunehmen. Und dann ist immer dieser Zweifel da. Hat er mir wirklich vergeben? Bin ich denn jetzt gerettet? Jemand sagte mir letztens, oh, ich hoffe, dass ich mal im Himmel lande. Und das finde ich halt so schade. Deswegen, lass uns das immer wieder lesen und immer wieder aufs Herz schreiben, dass es tatsächlich Wahrheit ist. Es ist die Wahrheit. Es ist ein Fakt Gottes. Und lass uns so oft wie möglich das Abendmahl nehmen. In den letzten Wochen haben wir das gemacht. Und das ist so eine gute Erinnerung. Jesus sagt, hey, nehmt mein Leib, der wurde für euch gebrochen, damit ihr Gesundheit habt. Und nehmt den Kelch, der jetzt voller Leben ist, voller Freiheit ist, voller Gesundheit ist, voller Befreiung von all der Schuld. Und trinkt es, damit ihr euch daran erinnert, was da passiert. Das ist der neue Bund. Ich habe bezahlt. Kolosser 1, 13, 14, denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Uns ist vergeben. Vergeben heißt, wir sind frei. Wir sind frei. Und der Vater verzichtete auf Strafe, weil es einen gab, der die Strafe getragen hat. Und die Versöhnung ist da. Wir können ihn von Angesicht zu Angesicht anschauen, unseren Vater. Und wir können seinen Willen tun. Und Jesus sagt, ich tue den Willen des Vaters. Alles, was ich auf der Erde tue, ich tue den Willen des Vaters. Also kann ich jederzeit zum Vater gehen und sagen, Vater, was ist dein Wille für diesen Tag? All das ist möglich, weil Vergebung, Verzeihung und Versöhnung von Gott möglich gemacht wurde. Wenn du das noch nie erlebt hast, dann möchte ich dich einfach einladen zum Kreuz. Echt. Geh zum Kreuz und ich weiß, ganz sicher, der Heilige Geist wird dir das offenbaren, ganz, ganz sicher. Ich möchte nicht, dass es irgendwie von mir kommt oder hier von vorne, sondern ich habe das so tief im Herzen, dass du dort eine Begegnung haben wirst. Wenn dir das einfach schwerfällt, daran zu glauben, das anzunehmen. Und ich möchte einfach mit uns beten und Danke sagen, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Du hattest furchtbare, furchtbare Angst. Und dieses Getrenntsein von deinem Vater war, glaube ich, das Schlimmste, was du erlebt hast. Geschweige denn all die Folgen der Sünde der ganzen Menschheit. und du hast nicht abgebrochen. Du hast es durchgezogen. Du hast es bis zum letzten Schluck getrunken, weil du uns so sehr liebst. Und ich möchte dir einfach meinen Becher hinhalten und sagen, ich danke dir. Ich danke dir, dass es leer ist und dass ich das füllen darf mit Freude und mit Frieden und mit all dem Guten, was du für uns hast. Das ist nur durch dich möglich. Und Vater, danke, dass du vergeben hast und dass du bereit bist, in Versöhnung mit uns zu gehen. Dass du dich nicht mehr vor uns verbirgst, sondern dass du uns tief in die Augen schaust und dass wir mit dir dein Reich ausbreiten dürfen. Das ist Gnade und all das haben wir uns nicht verdient. Es ist ein Geschenk von dir. Danke dir von ganzem Herzen. Amen.